Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 135 geht es um die Häresie des Markionismus. Markion wurde am Ende des 1. Jahrhunderts geboren und ist als älterer Mann nach Rom gereist und ist dort Christ geworden. Dann hat er aber auch einige Häresien gelernt und seine eigene Theologie entwickelt, den Markionismus, von dem wir vor allem durch die Schriften der Kirchenväter gegen ihn wissen. Laut Wikipedia war Markionismus eine einflussreiche christliche Bewegung, die von einer in Anführungsstrichen alten Kirche als heretisch verurteilt wurde. Die Autoren versuchen sich hier neutral und ökumenisch auszudrücken, da nach protestantischer und nichtchristlicher Meinung jeder für sich selber bestimmen kann, was es bedeutet, Christ zu sein. Eine Gruppe kann vielleicht der Meinung sein, dass eine andere Gruppe die Bibel nicht richtig interpretiert, aber wenn es keinen anderen Standard als das geschriebene Wort gibt, sind dies nur Interpretationsmeinungen und niemand hat Recht, den anderen als Falschlehrer darzustellen. Nun, die frühe Kirche, so wie auch die Kirche heute, hat das Konzept der Orthodoxie und der Häresie. Und so hat vor allem der heilige Irenäus gegen die Markioniten geschrieben. Über die Jahrhunderte hin destilliert, sagt man heute häufig, dass Markion gelehrt hat, dass der Gott des Alten Testaments ein böser Gott und der Gott des Neuen Testamentes ein anderer, guter Gott sei. Seither sind noch andere auf diese Idee gekommen, da das Alte Testament von den Kriegen der Israeliten gegen die Kanaaniter erzählt und die mosaischen Gesetze für vieles die Todesstrafe verordnen. Auf den ersten Blick scheint die Botschaft Jesu eine ganz andere zu sein. Als ich das Buch »Gegen die Häresien« von Irenäus gelesen habe, habe ich aber noch ein paar weitere interessante Details über Markion gelernt. Zunächst sollte man sich ihn nicht als alleinstehenden Mann vorstellen, der etwas ganz Ungewöhnliches gelehrt hat. Im Gegenteil, erstens gab es sehr viele ähnliche Strömungen, die aufeinander aufbauten, und zweitens sind diese Häresien synkretisch, das heißt, sie versuchen, mehrere philosophische Gedanken und alle Religionen unter ein Dach zu bringen. Irenäus beschreibt die komplizierte Schöpfungslehre der Valencianer und nennt Markion nur später. Ich zitiere: Es lehren die Valencianer, in unsichtbaren und unnennbaren Höhen sei ein vollkommener Äon gewesen, der vor allem war. Diesen nennen sie auch Uranfang, Urvater und Tiefe. Er ist aber unsichtbar und kein Ding kann ihn fassen. Da er unfassbar, unsichtbar, ewig und unerzeugt ist, so ist er unmessliche Zeiten in tiefster Ruhe gewesen. Mit ihm hat zugleich angefangen die Enoia, die sie auch Charis oder Siege nennen. Nun ist jener einmal auf den Gedanken gekommen, von sich diesen Bythos als Anfang aller Dinge auszusenden und diesen Sprössling, den er auszusenden im Sinne gehabt hatte, wie ein Sperma gleichsam in den Mutterschoß der bei ihm befindlichen Siege einzusenken. Nachdem diese ihn empfangen hatte und schwanger geworden war, hat sie den Nous geboren, der dem Erzeuger ähnlich und gleich war und allein die Größe des Vaters erfasste. Diesen Nous nennen sie auch den Eingeborenen, Vater und Anfang aller Dinge. Mit ihm zusammen ist auch die Wahrheit geboren und dies ist die erste und ursprüngliche pythagoräische Vierheit, die sie auch die Wurzel aller Dinge heißen. Sie besteht nämlich aus dem Bythos und der Siege, dann aus dem Nous und der Wahrheit. Indem er nun merkte, wozu er hervorgebracht war, hat der Eingeborene nun seinerseits den Logos und die Zoe hervorgebracht, den Vater aller Dinge, die nach ihm kommen sollten, und die Mutter und Gestaltungskraft des gesamten Weltalls. Aus ihrer ehelichen Verbindung sind hervorgegangen der Mensch und die Kirche. Das ist die ursprüngliche Achtheit. Ich werde nun versuchen, alles Weitere etwas zusammenzufassen. Sowohl Logos und Zoe als auch Mensch und Kirche erzeugten nun weitere Äonen und besonders signifikant darunter Sophia. Ganz zu Beginn wurde ja gesagt, dass dieser erste Äon unfassbar ist. Sophia aber versuchte dennoch, ihn zu verstehen und ist dabei irre geworden und hat eine Missgeburt hervorgebracht, den Demiurgen. Sie selber wurde dann gereinigt und zurück ins Pleroma der anderen Äonen aufgenommen. Und damit sich so etwas nicht wiederholte, hat der Eingeborene zwei weitere Wesen geschaffen, Christus und den Heiligen Geist, deren Aufgabe es war, die Grenzen des Pleromas zu festigen und die Äonen zu ordnen. Und weil dann alle so froh darüber waren, haben sie ihr Bestes zusammengetragen und Christus gegeben, der daraus das Schönste und Beste geformt hat, Jesus, der manchmal auch nach seinem Vater Christus genannt wurde. All diese Dinge finden die Valencianer auch unter anderem in der Bibel. Wo Jesus die 12 Apostel aussendet, ist dies ein Zeichen für die Aussendung der 12 Äonen. Der Verrat von Judas, dem 12. Apostel, spiegelt das Problem des 12. Äons, Sophia, wider. Die Arbeiter für den Weinberg wurden in der 8., 10. und 12. Stunde berufen und korrespondieren daher mit der Anzahl der geschaffenen Äonen von verschiedenen Eltern. Doch zurück zu dieser Missgeburt, die aus der Verrücktheit hervorgegangen ist und so voller Furcht und Verwirrung war. Dies ist der Anfang aller Materie und der Welt, wie wir sie sehen und kennen. Diese formlose Masse, die all dieses erschaffen hat, ist so abgetrennt und wirr, dass sie von sich selber glaubte, einziger Gott zu sein. Und dies ist der Gott des Alten Testamentes. Er lehrte die Israeliten, dass er alleine Gott ist, weil er es selber nicht besser wusste. In einigen Varianten ist er auch geradezu böse und hat Freude an dem Leid anderer und will absichtlich Schaden verursachen. Nun kommt aber aus dem Pleroma der Jesus, der auch Christus genannt wird, und ist 30 Jahre lang still, woran man die Gesamtheit der Äonen, nämlich 8 und 10 und 12 zusammengezählt, ersehen kann. Und fängt dann an, die wahre Lehre zu etablieren, die der Demiurg nicht versteht. Und diese Lehre wird natürlich nur von den Auserwählten und besonders weisen Leuten verstanden. Denn, und auch dies wird mit verschiedenen Parabeln aus dem Neuen Testament bewiesen, besteht der Mensch aus dem Fleisch, welches vergeht, der Seele und dem Geist. Die Menschen, die eher im Geist sind, sind die Weisen und Eingeweihten, die, die all dies verstehen und glauben, also die Markioniten. Dann gibt es aber auch andere Menschen, die mehr im Fleische leben und daher mit allem anderen Materiellen vergehen müssen. Soweit also eine Darstellung der Basis von vielen verschiedenen Falschlehren zur Zeit des Irenäus. Im Weiteren stellte er eine im Prinzip ähnliche Folge von Namen auf, die alle in verschiedener Weise diese Häresie entwickelten. Angefangen mit Simon dem Zauberer, der schon im Evangelium zu Lukas erwähnt wird, nennt Irenäus noch Saturnius, Basilides, Karpokrates, Zerinth, die Ebioniten und Nikolaiten, Kerdon und schließlich auch Markion. Er schreibt: Markion aus Pontus, der ihm nachfolgte, erweiterte seine Lehre. Schamlos und gotteslästerlich wie er war, bezeichnete er den Gott des Gesetzes und der Propheten als den Urheber des Übels, den Anstifter der Kriege, der unbeständig in seinem Entschlüsse sei und sich selbst widerspreche. Jesus stamme ab von jenem Vater, der über dem Schöpfer der Welt stehe. Unter dem Landpfleger Pontius Pilatus, welcher der Prokurator des Kaisers Tiberius war, sei er nach Judäa gekommen und, indem er sich denen offenbarte, die in Judäa waren, habe er die Propheten, das Gesetz und alle Werke des Gottes aufgehoben, den er den Beherrscher der Welt nennt. Dazu beschnitt er, also Markion, das Evangelium nach Lukas und merzte alles aus, was über die Geburt des Herrn dort geschrieben ist, und strich aus den Lehrreden des Herrn jene zahlreichen Stellen, in denen der Herr gemäß der Schrift den Schöpfer dieses Weltalls als seinen Vater bekennt. Logischerweise muss er nun auch die Lehre des Alten Testamentes umkehren. Also Kain, die Sodomiten und die Ägypter sind die, die erlöst werden. Aber Abel, Abraham, Mose und die Propheten sind alle verdammt, da sie ja das Sprachrohr des falschen Gottes waren. Irenäus fährt fort, dass aus diesen Ideen inzwischen noch mehr Häresien entstanden sind. Ja, denn Jeder will ja selber Lehrer und Erleuchteter sein. Darum frage ich mich, wie steht es denn heute um den Markionismus? Sicherlich glaubt keiner heute mehr an so eine komplizierte Schöpfungsgeschichte mit all den Äonen und deren Interaktionen. Aber das ist ja auch nur ein Versuch, die Philosophie der Zeit irgendwie mit Judentum und Christentum zu vereinen. Und natürlich einen Antisemitismus raushängen lassen, also ganz nebenbei anmerken, dass alle Juden schlecht sind. Die Heretiker erscheinen besonders weise und tiefgründig, denn sie sagen, im Prinzip haben alle irgendwie Recht in ihrer Lehre. Die Griechen glauben, dass es viele Götter gibt, von denen jeder eine bestimmte spirituelle Gabe hat, und das ist wahr. Die Dualisten sagen, dass die Materie schlecht und der Geist gut ist, und das ist wahr. Die Christen predigen einen göttlichen Erlöser aus unserem gefallenen Zustand, und das ist wahr. Und die Juden erzählen von einem Schöpfergott, der uns Gebote gegeben hat, die uns einengen, und auch das ist wahr. Das alles ist wahr, aber keiner hat bisher alle Einzelheiten herausgearbeitet und erklärt, wie es zusammenpasst, bis wir, die Markioniten, die Erleuchteten, es erkannt haben. Und ist es nicht auch heute so, dass ein Lehrer, der Teile des Buddhismus, des Islam und des Christentums und der Kabbala und New Age zusammenführt und als ganz besonders gutartig und erleuchtet erscheint, wenn er weise aus dem Bart fallen lässt, dass er sieht, wie alle irgendwie Recht haben, aber keiner so ganz Recht hat. Die Christen sehen im Prinzip schon eine Menge Dinge richtig. Aber wenn sie behaupten, alles zu wissen oder richtiger zu liegen als ein Buddhist, dann liegen sie falsch. Gleichzeitig lesen wir zugegebenermaßen die alten Kriegsschriften von Josuas Eroberung des gelobten Landes und stolpern immer wieder über Sätze, die man so heute nicht mehr sagen könnte. Wir wollen uns distanzieren von einem siegreichen Gott, der die Feinde vertreibt und vernichtet. Oder wer den Stock schont, verdirbt den Sohn. Das wird auch in katholischen Seminaren als veraltet und falsch dargestellt, auch wenn es definitiv in der Bibel steht. Ganz besonders wollen wir uns aber nicht mehr von den alten Gesetzen verurteilen lassen. Die Scheidung bedeutet Ehebruch und genauso wie Sodomie sind diese verboten? Ist das nicht alles veraltet? Wir glauben vielleicht nicht an 30 Äonen, von denen einer Logos, noch einer Jesus und ein anderer Christus heißt. Aber gerne glauben wir, dass Gott damals noch rachsüchtig und gewalttätig war und Jesus ihn verändert hat, sodass er jetzt ganz sanft, freundlich und großväterlich geworden ist. Gerne glauben wir auch, dass es mehrere göttliche Avatare gibt, von denen einer Christus, einer Buddha, einer Mohammed, ein anderer Baha'ullah und wieder einer großer Manitou heißt. Selbst wenn wir es nicht Markionismus nennen, glaube ich, dass viele Leute heute lieber glauben wollen, dass alle Religionen irgendwie ein bisschen Recht haben, aber keine von ihnen ganz vollkommen ist. Wir glauben, dass das Heil, wenn wir es überhaupt nötig haben, unabhängig von dem Halten von irgendwelchen alten Gesetzen ist. Denn davon hat Jesus uns ja befreit. Wie ich aber schon in Episode 16 gezeigt habe, ist Gott der Vater, der, in Anführungsstrichen Gott des Alten Testamentes, dort als ein guter und treuer Gott beschrieben, der unendliche Geduld mit dem treulosen Volk Israel hat. Diese Güte ist aber subjektiv aufgeschrieben, also aus der Sicht der Israeliten. Heute denken wir mehr objektiv und demokratisch. Von Christus haben wir gelernt, dass wir alle Kinder Gottes sind. Eine Geschichte also, in der wir siegen und unsere Feinde vergehen, zeigt uns heute nicht mehr so wie den Stämmen der Bronzezeit damals, dass es eigentlich darum geht zu sehen, dass Gott auf unserer Seite ist. Das Leben war viel stärker bezogen auf den eigenen Stamm und die eigene Familie, und Außenseiter waren weniger gleichwertige Menschen als vielmehr so wie in einem Katastrophenfilm heutzutage die außerirdischen Angreifer, die wir besiegen müssen. Oftmals wundern sich sogar die Israeliten, dass auch andere Nationen offenbar ohne Jahwe erfolgreich, wohlhabend und stark wurden. Es hat lange gedauert, bis sie begriffen haben, dass Gottes Wahl dieses Volkes nicht bedeutet, dass er ihr lokaler Gott ist, der nur auf dieses eine Volk aufpasst und ihnen weltlichen Erfolg verschafft. Stattdessen ist er der Gott des ganzen Universums. Und er hat dieses Volk ausgewählt, um den Menschen von ihm zu erzählen, von seiner Güte, von seiner Treue, von seinem Eifer für Gerechtigkeit und Zorn gegen die Sünde und alles Schlechte, von der Art, wie er eine schützende Mutter, aber auch ein fordernder Vater ist. Und dies ist die Lehre, die wir aus dem Alten Testament ersehen können. Nur jemand, der glaubt, dass Christi Heil bedeutet, dass wir jetzt gar nichts mehr machen müssen, der wird das Alte Testament als eine verkommene, willkürliche Liste von alten Gesetzen sehen und es lieber streichen wollen. Oder er benutzt es wie Martin Luther als ein böser Polizist, guter Polizist Spiel. Also dazu, den Menschen zuerst die schlechte Botschaft zu geben, um dann eine gute Botschaft zu verkaufen, die im Vergleich noch viel besser klingt. Ich dagegen sehe im Alten Testament den neuen Bund Christi angedeutet und in Christus sehe ich das Alte vollfüllt. Deshalb geht das Liebegebot Christi über die 10 Gebote hinaus und verschärft sie, statt sie abzulösen. Auch wenn es mit dem teilweise brutal formulierten Alten Testament schwierig erscheint, müssen wir den Markionismus ablehnen und unseren Frieden mit dem Alten Testament machen. Und wenn wir dies tun, sehen wir, dass die volle Wahrheit im Christentum enthalten ist. Auch in anderen Religionen und Weltsichten ist ein Teil dieser Wahrheit enthalten. Aber es gibt keine Zusätze, die zum Christentum hinzugefügt werden müssten, um eine geheime Gesamtwahrheit hinter allem zu produzieren. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.